Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit Franziska Maurer. Sie ist Hebamme, Krisenberaterin und Therapeutin und hat ihre eigene Praxis in Bern in der Schweiz. Sie hat sich in ihrer Beratungsarbeit vor allem auf die Begleitung von Eltern nach plötzlichem Kindsverlust spezialisiert. Das kann der Verlust eines Babys in den ersten Schwangerschaftsmonaten sein oder auch die Begleitung, die es braucht, wenn ein Kind unmittelbar vor, während oder nach der Geburt stirbt. In diesem Podcast möchte ich mich gleichermaßen über die spannenden und berührenden Themen mit dir auseinandersetzen und vor allen Dingen darüber, wie Eltern mit ihrer Angst nach solchen einschneidenden Erlebnissen umgehen können. In gewisser Weise sind diese erschütternden Erfahrungen junger Eltern ja eine regelrechte Antithese zu der Annahme, wir könnten mit unseren Kindern alles kontrollieren und verfügen. Und dann kommt plötzlich alles anders, als Mann oder Frau denkt. Also, das ist eigentlich das, was mich wirklich umtreibt. Wie gehen wir mit dem Thema Risiko, Risikovermeidung in dieser frühen Elternschaft, in der Bindungsentwicklung von Eltern und ihren Kindern um? Darauf freue ich mich und ich freue mich, Franziska, dass du jetzt da bist und wir uns über diese spannende Thematik unterhalten dürfen.
Ja, vielen Dank, Thomas. Danke für die Einladung.
Ja, lass uns doch vielleicht dort mal wirklich starten. Der plötzliche und unerwartete Verlust eines Kindes. Das ist in meiner Vorstellung und das, was ich in der Praxis erlebe, einer der erschütterndsten Erfahrungen, die man sich vielleicht vorstellen kann. Man ist voller Hoffnung und Vorfreude auf ein Kind. Man hat vielleicht zum ersten Mal diese Erfahrung. Und dann plötzlich rauscht die Nachricht rein, das Kind wird nicht lebensfähig sein. Es wird nicht überleben nach der Geburt oder es ist bereits schon abgestorben im Bauch der Mutter. Erzähl uns doch mal, was du dort in deiner konkreten Arbeit erlebst.
Also ich glaube, du hast das Hauptwort schon ausgesprochen. Es ist eine heftige Erschütterung. Eltern sind zutiefst erschüttert. Es ist ja eine Konfrontation mit dem Tod. Das erleben wir Menschen alle in verschiedenen Gegebenheiten. Aber wenn die Eltern ganz am Anfang ihrer Elternschaft sind, wo alles auf Neuanfang und auf Begegnung und auf Kontakt und Kennenlernen und Lebendigsein ausgerichtet ist, ist es natürlich eine heftigste Konfrontation.
Kannst du uns sagen, wie die Eltern normalerweise nach solchen Erfahrungen bei dir aufschlagen? Was ist überhaupt, was treibt sie überhaupt an? Na, was ist das, was sie innerlich beschäftigt nach solchen Erfahrungen? Ist das eher später, dann wenn neue Kinder auf dem Weg sind, oder ist es vor allen Dingen direkt und unmittelbar um diese Ereignisse, wenn diese Nachrichten sie erreicht haben?
Also ich kann aus meiner Arbeit ja aus zwei Perspektiven sprechen. Das eine ist, wann und wie kommen die Eltern zu mir in die Praxis? Und das andere ist meine Arbeit mit den Fachpersonen, die beteiligt sind. Ich unterrichte ja da und ja, versuche Beiträge zu leisten, dass sie besser vorbereitet sind für solche Situationen. Und die Erschütterung ist bei allen Beteiligten. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist, je unvorbereiteter, je unvermittelter und der Tod eintrifft, umso heftiger ist die Erschütterung. Das kennen wir von allen. Und du hast es angesprochen, wir haben heute das große Spannungsfeld von alles kontrollieren, im Griff haben, planen, kontrollieren. Und dann, wenn der Tod kommt, sind wir konfrontiert, dass das nicht halb so viel hergibt mit dem Kontrollieren. Also zuerst vielleicht jetzt, wenn ich in Kontakt bin mit Eltern, sie kommen zu unterschiedlichen Zeiten, sie melden sich oft kurz nachdem sie erfahren haben, dass das Kind im Mutterleib verstorben ist, wenn diese große Aufregung ist von was jetzt. Und da kommt, wenn du mich fragst, was ist normal, da kommt es sehr darauf an, in welchem Setting, in welchen Gegebenheiten das passiert. Also letztendlich auch, wie standhaft die beteiligten Fachleute sind, die dabei sind. Wenn der Tod des Kindes im Mutterleib festgestellt wird, nachdem zum Beispiel die Mutter schon etwas gemerkt hat, also wenn sie die Erste ist, die eine Wahrnehmung hat, wenn sie spürt, dass das Kind sich nicht mehr regt, dann ist sie ja schon, merkt sie auf, also ein Aufmerksamwerden, etwas stimmt da nicht. Und dann verfolgt sie das und geht dem weiter, bis sie weiß, was los ist. Das ist ja eine sehr, das ist eine sehr fürsorgliche Reaktion. Das ist etwas, was Eltern die ganze Zeit nachher auch mit ihren geborenen Kindern machen müssen. Und sie merken auf, wenn es irgendein Zeichen gibt, dass etwas vielleicht nicht gut ist, und dann gehen sie dem auf den Grund. Und wenn das die Ausgangslage ist, also wenn die Schwangere eine erste Wahrnehmung aus ihrem Leib, eine eigene Wahrnehmung hat, dann geht sie mit einer gewissen Vorbereitung in die Klinik oder zum Arzt, wo dann ist eine Befürchtung da, dass etwas nicht gut ist, und dann ist es ein Weg von der Befürchtung zur Gewissheit. Und dann ist das eine, also jetzt auch von unserem Nervensystem her gesehen, etwas, was wir natürlich besser mit umgehen können, wenn es eine langsame Annäherung ist, als wenn es aus heiterem Himmel eine Mitteilung ist. Und aus heiterem Himmel haben wir heute sehr oft, weil wir, also jetzt gerade in der Geburtshilfe, weil wir so viel mit dem Ultraschall arbeiten und sehr oft eine Ultraschalluntersuchung machen ohne klare Fragestellung. Also das wird ja routinemäßig eigentlich in jedem Kontakt gemacht mit einer Schwangeren, und auch die Untersucher sich nicht bewusst sind, dass sie etwas sehen könnten, was auf einen Schlag alles anders macht. Also das wäre mal so eine Betrachtung von, wie kommt es überhaupt zum Erfahren, dass das Kind nicht mehr lebt. Und das spielt eine große Rolle, was da passiert.
Also wenn ich das mal so zusammenfassen darf, dann geht es ja hier auch um die Frage, habe ich die Zügel in der Hand und ist es vielleicht auch eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit? Ich selber spüre etwas, ich merke ja in meinem Inneren, da ist etwas anders, als ich es vorher erlebt habe. Das ist auch meine Erfahrung in der Praxis, wo Frauen dann ein sehr, sehr klares Körpererleben haben und sich dann auf die Suche machen, genau wie du es sagst, und dann im Prinzip eine Bestätigung ihrer eigenen Expertise sozusagen passiert. Nun, was ist denn dann meist los, wenn da jetzt so eine Mutter, und da vielleicht geht das Paar auch zusammen zur Untersuchung, jetzt in so einer Ultraschalluntersuchung da zusammenkommen mit dem Arzt? Und die dann ja auch diese oft riesengroßen Bildschirme auch noch haben. Das ist ja zudem noch das Thema. Wir haben heute ein Screening und eine Art Kino in diesen sonografischen Untersuchungen, wo dann ja ein sehr realistisches Bild auch von dem Kind gezeichnet wird. Und da jetzt im Prinzip die Nachricht mit einer Inaktivität des Kindes und vielleicht sogar der Nachricht, es ist schon gestorben, auf die Eltern zukommt. Was ist das, was den Eltern dort als erstes durch den Kopf geht? Ist es einfach nur pures Entsetzen? Ist es die Trauer? Oder ist es auch sofort das Gefühl, ich habe was verkehrt gemacht, irgendwas übersehen und die Schuldanbindung? Es gibt ja viele Optionen, die wir dort hätten. Da würde mich mal dein Ranking so interessieren von den Themen, die dir da entgegenkommen.
Also wenn Eltern berichten, dann sagen sie eigentlich weniger, was ihnen durch den Kopf geht, sondern was ihnen durch den Leib geht. Also sie beschreiben, es ist vor allem, wenn es unvorbereitet ist, aber auch wenn die Mutter eine Ahnung hatte, dann sagt sie oft, ich habe es ja eigentlich vorher schon gewusst, aber es durchfährt mich einfach ein unglaublicher Schreck. Und dann kommt alles, oder das alles, was wir kennen von akuter Krise, dann kommt alles von ein starker Handlungsdrang. Also viele sagen, dass ich habe einfach gedacht, es muss sofort raus. Ich habe auch alles gesagt, nehmt sofort raus. Oder es ist etwas von sprachlos, von das kann gar nicht sein. Also das kommt oft, das kann doch gar nicht sein. Schauen Sie noch mal. Und heute, und das jetzt, also ich überblicke so etwa 30 Jahre jetzt in diesem ganzen Geschehen, in meiner Arbeit, das hat sich verstärkt, dass sehr schnell die Frage kommt, wer hat was falsch gemacht? Also die Schuldfrage, das hat sich ja massiv verschärft mit dem ganzen Kontrolldrang in der heutigen Zeit. Also von dem, es ist eine Mischung, unterschiedlich gewichtet, aber es kommt sehr darauf an, was das Gegenüber macht. Und wenn die Hebamme oder der Arzt selber auch von diesem Handlungsdrang erfasst sind und sehr schnell, allein nur verbal, einfach einbringen, was man jetzt machen kann oder machen muss, das verschärft eigentlich das Ganze. Also ich sage ein Beispiel, das ist aus der Praxis, das passiert oft, dass Eltern sagen, die Hebamme und der Arzt haben dann sofort gesagt, dass man, dass ich gleich in der Klinik bleiben kann und dass man heute gleich die Geburt einleitet, dass ich auf jeden Fall eine PDA bekomme, dass ich keine Schmerzen habe und dass morgen alles vorbei ist. Und oft auch in diesen Worten. Und das ist ja die pure Überforderung und der Handlungsdrang aus der Not seitens der Fachpersonen. Weil diese Heilsversprechen, die da gemacht werden, die untergraben die ganze Selbstwirksamkeit, das ist ein wichtiger Teil, und die gaukeln vor, als ob man jetzt was machen könnte, dass das Ganze weniger schlimm ist.
Ich glaube, das ist jetzt mal so ein, wenn ich mal einhaken darf, diesen letzten Punkt, den du genannt hast, der ist ja gar nicht zu überbieten an Wichtigkeit, ne? Weil das ist da aus dem Affekt heraus, aus der eigenen Betroffenheit heraus, aller Beteiligten im Raum, in gewisser Weise eine Art von Handlungsaktionismus entsteht, wo sofort lösungsorientiert an die Sache gegangen wird. Und du hast es ja auch gesagt, dass das vielleicht auch ein Versuch des Selbstschutzes ist, der betroffenen Begleiter, dass sie sich ihrer eigenen Angst und vielleicht auch Unsicherheit, ihrer eigenen Betroffenheit nicht stellen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Beispiele in deiner Praxis, wo auch genau das Gegenstück zu dem passiert, was du uns gerade berichtet hast, wo erstmal, was eigentlich dann passiert? Was wäre eigentlich aus Sicht der Spezialistin die Optimalreaktion für alle Beteiligten, um überhaupt erstmal, ja, vielleicht so einen Raum zu bekommen und es reinzulassen?
Also vielleicht richtig an der Stelle, ich spreche nicht als Spezialistin, weil ich weiß vieles nicht angesichts des Todes. Wir alle wissen da sehr vieles nicht. Ich kann einfach sagen, und das ist eigentlich meine Ausrichtung der ganzen Arbeit. Was bestärkt Menschen in einer so erschütternden Krise, Wege von Bewältigung zu finden? Und was schwächt sie? Was kommt ihnen in die Quere? Und auch, also wir müssen ganz freundlich sein, auch mit den beteiligten Fachleuten. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, auch aus der Klinik. Das ist heftig, ist sehr heftig dabei zu sein, wenn wir feststellen, ein ungeborenes Kind ist gestorben. Aber nichtsdestotrotz, und da sind wir heute in diesem stark, wir sind ja die ganze Zeit am Handeln, wir sind die ganze Zeit, machen wir Angebote. Und angesichts, dass das Kind gestorben ist, da ist die Ohnmacht, sind alle ohne Macht, da kann niemand etwas machen. Die Haltung dahinter ist eigentlich auch, um Gottes Willen, wir müssen diesen Eltern helfen, das ist so schlimm. Ja, es ist heftig, aber wir helfen ihnen nicht, wenn wir sie retten wollen. Ich spreche ein bisschen jetzt so mit prägnanten Worten. Also die umgekehrte Version, da wo wirklich auch mehr Boden wieder in dieses Bodenlose kommt, ist, wenn alle Beteiligten akzeptieren, wo man nichts mehr machen kann und nachher schauen, wie damit umgehen. Und wenn Also, das, niemand kann das Kind lebendig machen, aber wir können den Eltern beistehen, dass sie, und ich brauche jetzt extra diese Worte, dass sie einen Weg finden als Eltern dieses Kindes und mit diesem Kind. Also, und mit diesem Kind, das heißt in der Verbundenheit. Und das Erste, was oft passiert, und das ist, da müssen wir viel Respekt haben vor den Notreaktionen, das Erste, was oft passiert, ist auch eine Distanzierung zum ungeborenen Kind, in der ersten Heftigkeit und im Schmerz. Und die Eltern, sobald sie Beistand erleben, sobald sie sich nicht mehr so bedroht fühlen von dem, was da passiert, kommen sie von selber wieder in Kontakt mit ihrem Kind. Ich betone das, weil da manchmal auch so, ja, wir müssen machen, dass sie wieder in der Bindung mit dem Kind sind. Ich habe da viel Respekt, ich halte mich da raus. Ich schaue einfach, was kann ich beitragen, dass sie wieder bei sich sind. Weil wenn sie bei sich sind, kommen sie automatisch in die elterliche Fürsorge.
Es scheint mir jetzt ein ganz wichtiger Punkt zu sein, auch nochmal, wenn ich zurückgehe auf dein Fallbeispiel. Da beschreibst du ja eben diese Beschleunigung. Da beschreibst du, alle gehen in den Modus des Tuns. Und genau das Gegenstück zu dem, was du uns jetzt gerade berichtet hast, wo wir Raum und so einen Seinsraum aufmachen. Was bedeutet das jetzt für die Eltern? Die sind ja im Prinzip, wenn du sagst, sie kriegen die Offerte, wir können das mal eben schnell fertig machen, dann sind sie durch mit der Sache. Wir machen mal schnell was und dann ist das Paket geschlossen und Sie können nach Hause gehen und dann können Sie ja neu gucken. Das ist ja oft diese Message, die da kommt. Mag angenommen, Eltern haben jetzt aus dem Moment heraus dieses Überle die Überlegung, ja komm Schatz, wir machen das, das ist doch eine gute Idee, dann ist, sind wir auch mit dem Thema eigentlich durch, sag ich jetzt mal, weil das Kind ist dann auch geboren, das ist ja eh tot und wir haben das hinter uns gebracht. Das ist die eine, das ist die sehr, sehr, vielleicht mal so ein bisschen abpersönliche Form. Und dann gibt es ja die andere, wo ich mir vorstellen kann, dass Eltern durch einen richtig großen, schmerzvollen Prozess gehen. Das geht mir alles zu schnell hier. Ich brauche erstmal einen Moment Pause, um überhaupt das hier alles zu verschnaufen. Und dann kommt ja die zweite Welle. Wollen wir das eigentlich? Ist es eigentlich überhaupt, was wir wollen? Wollen wir dieses Kind, das dann noch in meinem Bauch ist? Soll es schon so schnell geboren werden? Und manche Eltern entscheiden sich ja dann auch für den stillen Weg der Geburt, wie vielleicht sagen, ich trage mein Kind aus bis zum Ende und werde es auch gebären. Und dann machen wir sozusagen einen anderen Prozess. Wie geht das? Was ist da los in dieser Begleitung dieser Menschen? Ich stelle mir das als einen ganz sensiblen und unglaublich fein abzustimmenden Prozess vor.
Also ich glaube, das ist heute wichtig zu sagen. Wenn wir wissen, dass das Kind im Mutterleib nicht mehr lebt, gibt es nichts zu entscheiden. Es ist heute sehr viel Entscheidungsdruck. Also wollen Sie dann sofort diesem Vorschlag folgen, der gemacht wurde, oder wollen Sie warten? Es gibt nichts zu entscheiden, sondern es gibt von Anfang an zu schauen, was jetzt, wie jetzt und dann schrittweise durch das Ganze durchzugehen. Also es ist oft in dieser Verschärfung, dass sofort Angebote kommen von Seiten der Fachleute, aber Gott sei Dank nicht immer und immer mehr auch das andere, dass Fachleute wirklich standhaft sind und dabei bleiben und das deutlich machen. Wir können nichts machen, dass es weniger schlimm ist. Also es braucht ja dieses ganz authentisch sein. Wir können auch nicht sagen, ich bin nicht aufgeregt, aber wir sind aufgeregt als Fachpersonen. Also ich plädiere da zum Beispiel sehr für die Selbstoffenbarung. Und das hat eine starke Wirkung in diesem Handlungsdrang, wenn Eltern fordern, dass man schnell was macht, wenn ein Arzt oder eine Hebamme sagt, auf jeden Fall schauen wir mit ihnen, wie ihr Kind auf die Welt kommt. Aber so aufgeregt, wie wir alle sind, wir müssen uns zuerst beruhigen. Also auch das, und da in der Wir-Form zu sprechen, weil wir sind mit dabei. Und da merke ich, das hat eine sehr, sehr starke Wirkung. Das berichten die Eltern auch, wenn sie realisiert haben, niemand hat eine Lösung. Aber die Menschen bleiben und stehen uns bei. Beistand. Wenn Beistand zugesichert ist und auch fühlbar ist, dann ist das Ganze ja sofort viel weniger bedrohlich. Jetzt vom Nervensystem gesehen, dann gibt es sofort mehr Beruhigung, mehr Kapazität auch überhaupt. Vorstellung und Gefühl zu entwickeln, wie das jetzt der nächste Schritt aussehen könnte. Und da, wenn das passiert, sagen sehr viele Eltern, wow, ich will gar nicht viel mehr wissen, wir müssen erstmal nach Hause, die größeren Kinder sind zu Hause, wir müssen denen sagen, was passiert ist und dann erstmal ankommen lassen, was das jetzt bedeutet. Also das wäre jetzt die förderliche Version.
Ja.
Und wenn das am Anfang passiert, also ich spreche ja viel von dieser Weichenstellung direkt nach der Todesfeststellung. Also wenn das passiert, dass da der Handlungsdrang gestoppt werden kann oder die Bedrohlichkeit gemildert werden kann, dann ist wirklich die Weiche gestellt von, das Ganze muss durchlebt werden. Und dass trotz und mit dem allem zum Beispiel eine Mutter sagt, ich halte das nicht aus, dieses tote Kind im Bauch zu haben. Eine sehr natürliche Reaktion und eine sinnvolle, das darf ja da nicht bleiben. Aber immer wieder dieses fortlaufend schauen, was jetzt, nicht unter dem Aspekt entscheiden, sondern wie machen wir es?
Gut, das ist jetzt ja nochmal ein Appell einerseits von der helfenden Seite, eigentlich in einem Zustand des Beistands zu bleiben mit den Eltern, diese Anerkennung, was ist, dieses Nicht-Wegmachen von den Stressreaktionen, dem auch Stress erleben und dem Abgründigen und vielleicht dann die Möglichkeit zu schaffen, durch diese beginnende Selbst- und Rückanbindung der Eltern, dass vielleicht eigene Wünsche, Impulse, Bedürfnisse auch entstehen, wo die vielleicht sagen, nee, ich brauche noch Zeit, bevor ich mich verabschieden kann. Ich brauche noch mal Zeit der inneren Begegnung mit diesem Kind, das da in mir gewachsen ist und jetzt aber entweder noch lebt und nicht leben, weiterleben kann oder bereits verstorben ist. Und da findet sich jetzt ja im Prinzip dieser nächste Punkt, unter dem das ja vielleicht auch läuft, ist, das ist ja eine Entscheidung, ich gehe, obwohl mein Kind vielleicht schon gestorben ist. Oder es ist vielleicht so behindert oder so eingeschränkt in seiner Lebensfähigkeit, dass es auf jeden Fall kein langes Leben haben wird. Gehe ich trotzdem mit diesem Kind in Bindung? Ich traue mich quasi, obwohl wir eine ganz kurze vielleicht Lebensphase noch verbleiben haben miteinander, eine ganz kurze Beziehungszeit, traue ich mich jetzt nicht wegzugehen davon, sondern hinzugehen. Das scheinen ja, und da erlebe ich in meiner Praxis auch manchmal, das wollen Eltern manchmal. Und ich habe in meiner Erfahrung dann das Gefühl, dass die Prozesse sehr viel besser verarbeitet werden, als dann, wenn das in dieser Geschwindigkeit passiert, wie du es gerade ja auch eindrücklich geschildert hast. Also wie ist da deine Erfahrung? Warum ist Bindung auch in diesen schwierigsten Momenten leichter als Voraussetzung des Loslassens?
Ich kann nicht direkt darauf antworten, aber ich spreche eigentlich, ich habe nicht so die Bindung im Fokus, ich habe vielmehr die elterliche Fürsorge im Blick. Und wenn wir mal schauen, wenn ein schon geborenes Kind, wenn dem was zustößt, wenn das einen Unfall hat, wenn die Eltern konfrontiert sind, dass es eine sehr schwere Krankheit hat, selbst wenn es schon gestorben ist, Eltern, die schon mit dem Kind gelebt haben, also ich könnte auch sagen, wo sich die Fürsorge schon ganz entfaltet hat, der erste Impuls wird immer sein, ich will zum Kind. Also das wird immer die Hinwendung zum Kind, wird immer der erste Impuls sein. Also sie bleiben in der Fürsorge und im Kontakt zum Kind, trotz mit ihrem Schmerz und der Heftigkeit, die das Ganze hat. Und wenn das Kind noch im Mutterleib ist, insbesondere wenn es das erste Kind ist, haben Eltern ja diese Erfahrung noch nicht gemacht. Die Fürsorge entwickelt sich ja während, bei der Mutter vor allem während der Schwangerschaft schon ganz physiologisch. Und bei den Vätern, ich glaube, das ist auch wichtig, ist eine, also bei aller Zuwendung, die sie in der Schwangerschaft schon haben, ist wirklich sich als Vater zu erleben in der Begegnung mit dem geborenen Kind, mit allen Sinnen. Ne? Das ist da, wo es stark ist. Und daran müssen wir denken, wenn das Kind im Mutterleib stirbt, dass diese Fürsorge noch nicht voll in der Entfaltung ist. Also, dass es überhaupt dazu kommt, dass Eltern mehr an sich denken als an das Kind in diesem Schmerz, das hat auch damit zu tun, dass sie ihm noch gar nicht begegnet sind. Und wenn wir so begleiten, dass es einfach, also für mich ist es selbstverständlich, dass Eltern ihre Kinder sich nicht von ihren Kindern abwenden, in meiner Haltung. Und damit sage ich nicht, Eltern müssen das, das und das machen, aber dass sie sich nicht von ihrem Kind abwenden, das ist meine Ausrichtung in meiner ganzen Arbeit. Und wenn sie es tun, weiß ich, sie sind in einer unglaublichen Not und ich muss ihnen dort helfen. Ich habe nicht im Blick, was kann ich machen für die Bindung, sondern was kann ich machen, dass sie ganz bei sich sind und dann automatisch. Und das ist interessant, oder? Wenn das passiert, auch nach der Todesfeststellung, wenn Eltern so weit zu sich kommen können, wie das möglich ist in diesem Schmerz, dann kommt sehr oft die Frage, um Gottes Willen, was können wir jetzt für unser Kind noch machen? Ja, dann kommt sehr oft diese Fürsorge. Und dann kommt eher die Haltung von, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das aushalten soll, aber ja, ich trage dieses Kind so lange, bis es auf die Welt kommt. Und wir kümmern uns um unser totes Kind, auch wenn es da ist. Und kümmern heißt ja dann nicht sofort Abschied, sondern es gibt zuerst ein Kennenlernen, eine Begrüßung, eine Befürsorgung des Leichnams. Also wir Menschen kümmern uns ja um die Verstorbenen. Und ich erlebe bei den Eltern sehr oft, dass nachher auch das Ganze, also wo ist das Kind in der kurzen Zeit nach der Geburt, bis es bestattet wird? Und eben auch die Bestattung an sich, dass das fürsorglich ist. Und nicht, was heute gerade modern ist, sondern wirklich aus sich heraus in die Fürsorge kommen für ihr Kind, bis es entweder in der Erde ist oder im Feuer. Dann, das hat eine enorme Kraft auch für ihr Weiterleben.
Ich bleibe trotzdem nochmal dabei, wenn ich da an
Ja.
meine Fälle denke, die ich da in der letzten Zeit auch in der Praxis begleiten durfte, dann habe ich gerade das Beispiel einer jungen Klientin im Kopf und dort wird sehr eindrücklich geschildert, wo eben dieser Moment des Gebärens des verstorbenen Kindes da war und das Kind lag dann auch auf ihrem Körper, und sie hat es sehr, sehr präzise und eindrücklich beschrieben, dass dort dann doch ganz, ganz ähnliche Gefühle des Bondings, der totalen Verbundenheit, des wirklich eine inneren Öffnens, man könnte wirklich von einer Herzöffnung sprechen, also ein wirkliches Liebe, ein liebevoller Zugang. Es ist vielleicht ein liebesgetränkter Prozess, also wirklich dort, das Herz quillt über, und obwohl das Kind nicht lebensfähig ist und in diesem Fall eben schon verstorben war, eine ganz tiefe innere Verbindung mit dem Kind. Und auch dann von ihr geschildert wurde, ich habe mir dann wirklich mehrere Stunden sogar, und das wohl war möglich in dem Raum, die Zeit genommen, um mit ihrem Mann zusammen diese Art von Kontaktaufnahme zu machen. Bevor dann, was natürlich super schwierig war, dieser Abschied auch eingeläutet wurde, mit dem einfach auch Abgeben des Kindes an die Pflegeperson etc., was dann die einzelnen Schritte sind. Also das heißt, da beginnt ja etwas, wo ich dachte, das ist schon eindrücklich, wo ich sehe, genau wie du sagst, wenn die Angst durchdrungen wird, wenn die Eltern die Möglichkeit haben, so ein Stück in diese Besinnung zu kommen und sich dann auch hinzuschauen, wer ist denn da, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, wenn es erlaubt wird. Es sind ja viele Faktoren, die dann jetzt eine Rolle spielen. Wenn das gut umgehalten und gerahmt wird, der Prozess, dass dann doch was ganz, dass diese Prozesse sehr besser und vielleicht weniger schadlos und weniger, ja, schadvoll auch so erlebt werden von den Eltern. Das war schon mein Eindruck. Deswegen kam ich auf diesen Punkt, gibt es die Begegnungsräume? Und wenn ich daran denke, dass vor wenigen Jahrzehnten noch die Kinder einfach wie ein Stück Fleisch auch weggetragen wurden und das war aus dem Auge, aus dem Sinn, dann ist das ja ein sehr wichtiger Veränderungsprozess, den wir gerade erleben, oder?
Vielleicht, was du gerade beschrieben hast von dieser Mutter, das nehme ich nochmal auf. Also was da ja passiert ist, dass sie ihrem Kind wirklich begegnet ist und dass dass sie berührt war von ihrem Kind. Und das ist wahrscheinlich das Kostbarste, was wir schauen müssen, dass da nichts in die Quere kommt. Dass Eltern sich wirklich berühren lassen können von ihrem Kind. Also Eltern kommen ja durch den Tod des Kindes zum Ursprung von Liebe, Leben und Tod. Und sie kommen natürlich aber auch an den Punkt, dass sie sehen, die Gesetzmäßigkeiten sind anders, als wir im Alltag leben. Also dieses Berührtsein kann man nicht machen. Wir können machen, dass wir nicht keine Hin also alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und ja, ich habe vor 30 Jahren am Anfang meines Hebammenseins, ich hatte die Anweisung, tote Kinder sofort aus dem Kreissaal zu bringen, zuzudecken und sofort wegzubringen, weil die Überzeugung war, wenn die Eltern ihre Kinder nicht sehen, man hat das negiert, dass die überhaupt da waren. Und das wissen wir natürlich heute längst, dass das kein guter Weg ist. Heute haben wir mehr das Problem, dass wir sehr viele Konzepte haben, sehr viele Konzepte, Modelle, Ideen, was da richtig ist. Also ich bin gerade eher wieder damit beschäftigt, auch das aus dem Weg zu räumen. Ich sage ein Beispiel dazu, oder? Wenn der Tod des Kindes im Mutterleib festgestellt wird, dann wählen Eltern sehr oft an vielen Orten, noch bevor die Geburt anfängt, gefragt, ob sie nach der Geburt ihr Kind sehen wollen oder nicht. Und das ist gut gemeint, aufgrund, was wir lange Zeit gemacht haben, aber das stellt ja das Selbstverständlichste in Frage. Oder damit untergraben wir schon die Selbstwirksamkeit, wenn wir so eine Frage stellen. Weil die meisten Eltern fürchten sich vor dem ersten Kontakt mit dem toten Kind. Aber wenn wir das in Frage stellen und wenn sie eine Entscheidung sogar noch vorher treffen müssen, ja oder nein, das ist eine wahnsinnige Hürde. Und bestärkend wäre vielmehr, wirklich davon auszugehen, natürlich kümmern sie sich um ihr Kind. Wenn eine Mutter irgendwo alleine gebiert und das Kind kommt tot auf die Welt, natürlich kümmert sie sich um dieses Kind. Also nicht das Grundsätzliche in Frage stellen und nicht mit so vielen Modellen und Ideen da dazwischen grätschen. Und wenn du das sagst, oder es kommt dann der Moment, wo sie das Kind abgeben müssen, das ist menschgemacht. Also sie müssen es irgendeinmal in den Sarg legen und entweder in die Erde oder ins Feuer bringen. Aber dass sie es dazwischen noch jemandem abgeben müssen und es noch stundenlang in Kühlräumen sein muss, das ist menschgemacht. Und da sind wir noch lange nicht da, dass wir. Ich sehe, wenn ich sehe, wie Eltern wirklich, und manchmal kommen die so in ihre Löwenkraft, wo sie sich alles so verteidigen rund um das Kind. Aber wenn das geschieht, dann traut sich niemand mehr, sich einzumischen. Und dann machen Eltern unglaublich starke Sachen. Und dann kümmern sie sich wirklich um dieses Kind ganz aus sich heraus. Und dann kann es sein, dass ein Vater selber einen Sarg zimmert, dass sie das Kind nicht aus den Händen geben, bis es in den Sarg gelegt wird und dann beerdigt wird. Und das, also weg von vor 30 Jahren, das war schlimm, was wir gemacht haben. Und heute gehen wir zum Teil sehr drüber mit Ideen, Konzepten, Modeerscheinungen auch. Und sind
Ja, das,
dann.
das ist, glaube ich, ein guter Aufhänger, weil ich denke, das gefällt mir auch an dem, wie du es jetzt sagst. Und ich merkte ja auch dein Zögern, als ich diesen Punkt mit der Verbindung und dem Bindungsaufnahme so sah, so einbrachte, weil es ist natürlich heute oftmals tatsächlich auch ein Konzept geworden. Also wieder jetzt ein neues Konzept. Wir müssen erst Kontakt machen. Wir müssen vor allen Dingen irgendwas jetzt direkt nach so einem Ereignis mit dem verstorbenen Kind noch tun. Und das, dann sind wir im Bereich der Ideologie und nicht mehr, glaube ich, beim Subjekt. Und das, was mir sehr gefällt, wie du das sagst, ist, wir machen den Raum wirklich auf, wir holen die Menschen mit dem ab, was sie können, was sie spüren, was sie jetzt im Moment erfahren. Und vielleicht durch den Halt gibt es dann Potenziale, gibt es vielleicht Optionen für die Eltern, die vielleicht nochmal neu denken lassen. Aber grundsätzlich ist die Orientierung und die Entscheidung liegt in letzter Instanz bei den Eltern und es ist nicht unsere Aufgabe als Professionelle, ihnen etwas aufzuoktroyieren, vor allen Dingen, weil es ihr Kind ist, so dass sie ja auch entscheiden. Wenn sie sagen, ich beende das jetzt schnell, dann ist es so, dann werden sie damit auch leben, wie auch immer die Ergebnisse da sind und sie werden auch damit leben müssen, ein Kind zu sehen, das kann auch genauso erschreckend sein. Auch das ist ja nicht ausgemacht, dass das eine tolle Erfahrung ist. Auch das muss man ja sagen. Und das gefällt mir, dass du so genau diesen Raum aufspannst. Ja, ja, und da glaube ich, sind wir auch schon ein bisschen in dieser weiteren Umlaufbahn dieses Themas, weil ich will das so ein bisschen mal rausholen aus der Ecke des Kindsverlustes. Weil Kindsverlust ist ein Beispiel für eine fast nicht in Worte zu kleidende, erschütternde Erfahrung. Aber wir können es auch als ein X bezeichnen. Es könnte genauso die Erfahrung sein, mein Kind hat einen schweren Unfall, mein Kind bleibt unter der Geburt stecken, ist in einer vitalen Unterversorgung mit Folgeschäden. Es gibt Herzprobleme oder einen Herzfehler, der festgestellt wird unmittelbar danach. Es gibt einen Herztonabfall. Mein Kind muss auf die Intensivstation. Es passieren also auch nach dir solchen Dingen viele, viele, viele Aspekte im peripartalen Raum und danach, die unbeschreiblich erschreckend sein können, die also quasi nicht in unserer Verfügbarkeit lagen, also die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Thema. Es hat was Schicksalhaftes, würde ich fast sagen. Wir haben es Licht nicht in unserer Hand. Das ist etwas, was wir nicht gerne mögen in der Moderne. Und gefällt mir eben an dem Thema von dir so gut, weil es ist ein Thema, vielleicht im Extrem, wo etwas außerhalb unserer Hand ist, nicht mehr in unserer Führung. Und deswegen frage ich mich immer wieder, vor allen Dingen, wie Menschen danach jetzt in einen Raum kommen, nach solchen Erfahrungen, die traumatisch, überwältigend, unglaublich herausfordernd waren, in ein Vertrauen wiederkommen. Und zwar in ein Vertrauen, in Eigenregulation, in dem nächsten Kind, was jetzt kommen würde. Wie kommt eine Mutter, wie kommt ein Vater jetzt in das Gefühl, wie schaffen die das? Vertrauen in die Lebensfähigkeit des Kindes zu entwickeln. Vertrauen darin, es wird schon gut gehen. Das Vertrauen darin, das Leben sorgt für uns. Das wäre ja das Beste. Und was ich ja bei der Praxis auch sehe, ist als Antwort auf diese erschreckenden Erfahrungen einen überdimensionierten Kontrollzwang, würde ich zwar sagen, wo alles aufgetan wird, das wird uns nicht nochmal passieren. Wir geben alles, damit wir nicht nochmal so was Schlimmes erleben müssen. Sei es Trennung, sei es Geburtstrauma, sei es auch so eine Kindstoderfahrung. Also da würde mich jetzt wirklich mal interessieren, was sind da deine Beobachtungen? Weil da gibt es ja sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Lösungswege und Umgangsformen.
Ich muss tief Luft holen. Also, du beschreibst ja das Spannungsfeld. Ich sage es ein bisschen mit anderen Worten. Du beschreibst das Spannungsfeld, und wenn wir von der Sprache schauen, noch vor 30, 40 Jahren hat man gesagt, eine Frau ist guter Hoffnung, sie ist in Erwartung eines Kindes. Heute sind die Frauen schwanger, und das Ganze wird kontrolliert. Also guter Hoffnung sein hat keine Sicherheit beinhaltet. Und da haben wir sicher heute ein viel, viel stärkeres Spannungsfeld, weil wir, und das ist wichtig, glaube ich, hier zu sagen, in allen Lebensbereichen so viel auf die Karte Kontrolle setzen. Und natürlich ist das Vertrauen erschüttert, wenn ein Kind gestorben ist oder wenn etwas passiert ist, auch wenn es nicht der Tod ist. Die Frage ist, in was vertrauen wir? Also in was vertrauen wir? Das ist ja die Frage. Und wenn wir darauf vertrauen, dass wir alles kontrollieren und überwachen können, dann werden wir noch mehr kontrollieren wollen. Und dann werden wir Schuldige suchen, die da Fehler gemacht haben, dass eine Geburt so gekommen ist, wie sie gekommen ist. Und das ist ja eigentlich also all diese erschütternden Erfahrungen sind ja eine Entlarvung, dass das ich sage jetzt mal, ein Pseudo-Vertrauen ist. Das ist ja das Vertrauen in das, was wir Menschen können. Aber das Leben ist eine größere Dimension. Also letztendlich berührt es diesen Bereich. Und je nachdem, wo Menschen vor einer Erschütterung waren oder wohin sie gelangen durch die Erschütterung, kann es sein, dass sie an viel wesentlichere Orte kommen, was Vertrauen anbelangt. Dass sie in eine demütigere Haltung dem Leben gegenüber kommen. Und dann haben sie, in dieser Dimension haben sie einfach einen tragfähigeren Boden. Das heißt noch lange nicht, dass sie keine Angst haben. Also wenn ich in die Welt schaue, also nicht nur im Moment, wenn ich in die Welt schaue, dann habe ich Angst. Da gibt es sehr viel, was uns Angst machen muss auch. Und dann dürfen wir in der Angst nicht bleiben und schauen, wo binde ich mich an, dass ich nicht verzweifle und aufgebe. Das ist ja im Ganzen gesehen. Und wenn jetzt Eltern im Zusammenhang mit Elternschaft Erschütterungen erlebt haben, muss man immer schauen, zu wem sind sie geworden dadurch? Und wenn ihre Angst noch viel stärker ist, dann werden wir viel investieren müssen, dass sie einen Umgang lernen mit der Angst. Dass sie die Angst eindämmen können, dass sie, und du hast das Wort Selbstregulation genannt, ja, natürlich. Also jetzt ganz konkret, ich habe natürlich die ganze Zeit mit Eltern zu tun, die Angst haben, wie du auch, weil das heute gar nicht mehr anders geht. Und dann zu schauen, was ist für dich, und das ist sehr individuell, lass uns zusammen schauen, was können wir entwickeln, was können wir etablieren, dass du, wenn diese Angstwellen kommen, die eingrenzen kannst. Und jetzt, also zum Beispiel, wenn etwas Heftiges passiert ist, wenn ein Kind gestorben ist oder einfach eine ganz heftige Erschütterung, also was ich eigentlich fast immer als erstes zu den Eltern sage, natürlich habt ihr Angst, dass das nochmal passieren kann. Also daran muss man ja gar natürlich. Und oft gibt es, und das ist oft der erste Stein von ein bisschen einem tragfähigeren Boden, zu sagen, es kann nochmal passieren. Und nichts auf der Welt kann das mit hundertprozentiger Sicherheit verhindern. Also ich muss oft mit ihnen bis dahin und sagen, es kann noch mal passieren, weil dann sind die Gespenster weg, ja, und auch die Idee, dass man es verhindern könnte.
Darf ich mal kurz da einmal einhaken, weil
Bitte.
das, was du ja vorschlägst, ist ja an dieser Stelle auch hier wieder die Annahme von diesen eigentlich nicht ausgrenzungsfähigen Ängsten. Also das heißt, die kommen und sie sind eine Folgereaktion dieser Erfahrung, die wir gerade beschrieben haben. Das heißt, der Weg der Bearbeitung findet eigentlich innen statt. Das heißt, muss die Eltern darin unterstützen, dass sie mehr regulatorische Fähigkeiten entwickeln, mehr Fähigkeiten damit klarzukommen und mit sich wieder auch von diesem Angstzustand ein Stück zu befreien. Es gibt ja aber den gegenteiligen Effekt, den beobachte ich in meiner Praxis natürlich auch, das Außer sich kommen und das die Suche der Sicherheit im Außen. Das heißt, ich könnte ja auch jetzt dreimal so oft den Arzt besuchen, fünfmal so viel Ultraschall machen. Ich könnte 22 Vorbereitungskurse tun. Ich könnte. Also, und das ist ja auch eine Wahrheit, die wir haben. Also, wir haben im Prinzip diese beiden Optionen. Wir suchen quasi im Außen oder im Innen das Heil. Im Inneren wäre es vielleicht der Weg der Demut, vielleicht sogar ein sehr spiritueller Weg als Antwort. Und der andere ist vielleicht der Weg der Machbarkeit, indem wir eine Schippe drauflegen. Kriegst du die Eltern in deiner Arbeit, weil ich könnte mir vorstellen, das pendelt nach solchen Erfahrungen wahrscheinlich genau zwischen diesen Extremen. Wie unterstützt du die Eltern da drin, so langsam neue vielleicht auf Wege zu erproben?
Also sehr oft, indem ich die Dinge benenne. Ich bin sehr deutlich und klar und eben ich benenne zum Beispiel, es kann noch einmal passieren. Oder wenn Eltern zu mir kommen, nachdem ein Kind gestorben ist und jetzt erwarten sie wieder ein Kind. Dann kommen sie oft und schon, wenn sie sich anmelden, sagen sie, wissen Sie, es ist eine Risikoschwangerschaft und es ist eben eine Folgeschwangerschaft, vorher ist ein Kind gestorben. Und dann mache ich erstmal Ordnung auch mit den Begriffen und sage, also Risiko lassen wir weg, wir schauen, was echte Gefahren sind. Das Risikodenken können wir vielleicht nachher noch drauf kommen. Und ich sage Ihnen sehr oft als erstes, wenn Sie vor mir sitzen, ich sehe mutige Menschen vor mir. Weil ihr habt eine sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht und ihr hättet auch sagen können, nie wieder. Nie wieder lassen wir uns auf etwas ein, was so wehtun kann. Und wenn ich von dem spreche, dann sind sie immer sehr, sehr berührt. Und dann schauen sie sich, die Paare schauen sich immer an und haben auch so einen Respekt füreinander in dem. Und dann, ich bin offen, das sage ich, also ich sehe mutige Menschen vor mir und was ich weiß ist, ihr seid krisenerprobt. Ihr habt eine unglaublich heftige Erschütterung auf eure eigene Weise, aber ihr habt sie gemeistert, so dass die Lebenskraft so stark ist, dass ihr nochmal ein Kind bekommen wollt. Also ich drehe das Ganze eigentlich um. Und dann natürlich habt ihr Angst, und wenn sie zum Beispiel sagen, ja, wir können jetzt jede Woche zum Ultraschall und das hast du gerade gesagt. Also all diese Handlungen, Kontrolle im Außen, die Kontrolle im Außen, das ist, wenn man da nach Sicherheit sucht, das ist endlos. Das ist endlos. Und dann kommt es sehr häufig heute auch vor, dass sie sagen, wir haben uns jetzt ein Dopton gekauft, also so ein Gerät, wo man Herztöne durch die Bauchdecke hören kann. Dann muss ich das einordnen und sagen, ja, das passt in die heutige Zeit mit technischen Geräten. Ich werde euch helfen, dass ihr davon loskommt. Weil das ist problematisch, ja? Wenn ihr Sachen macht, die in die Hände von den Fachleuten gehört. Also ich sage nicht, hört auf damit sofort, aber ich werde euch helfen, dass ihr davon loskommt, weil ihr braucht ganz andere Fähigkeiten. Nachher auch mit eurem Kind, wenn es geboren ist. Und das ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit. Und dann zu schauen, was könnten Sie machen, wenn eine Angstwelle kommt, anstatt eine kontrollierende Handlung, sondern etwas, also, und ich muss immer einen Bezug machen, es braucht ja auch eine Motivation, dass Sie sich da überhaupt investieren. Und sagen, wenn euer Kind geboren ist, wird das nicht aufhören mit der Angst. Und ihr werdet, also wenn ihr das Leben eures Kindes mit Technik überwachen wollt, das wird kein schönes Leben für das Kind und für euch. Lasst uns jetzt anfangen mit anderen Ansätzen. Und da haben sie einfach mehr Motivation und das ist dann oft wirklich eine Knochenarbeit, da andere, das kennst du ja auch, andere Instrumente von Selbstregulation zu entwickeln und zu etablieren und das, die Kontrolle im Außen immer überflüssiger zu machen eigentlich.
Was ja bedeutet, sie brauchen eine innere Verbundenheit, ein inneres Vertrauen, eine innere Sicherheit. Das scheint mir bei dem ganzen Thema der Kernpunkt zu sein. Ne? Also im Prinzip wie eine Art Umkehr des Vektors von außen nach innen und dieser Wiederaufbau des Vertrauens, aber auch des Selbstvertrauens. Letztlich könnte man zusammenfassen, das Vertrauen, das Leben trägt uns. Das Leben wird es richten. Das Leben will weiter, will leben, wie er sagt, Schweizer so schön, das Leben will nichts als Leben in Leben, das lebt. Oder, ja? Und da ist ein Überlebenswille im Leben. Und darin das Vertrauen wieder zu finden, mein Kind möchte sich nicht suizidieren und mein Kind möchte sich auch nicht freiwillig aus dem Leben treten, auch wenn Dinge passieren in dieser Weise. Und darin wieder das Vertrauen zu kriegen, da gibt es irgendwie so eine Kraft in uns, wie Gras, das durch Asphalt wächst, das weiter wachsen will. Aber ich sehe natürlich real in meiner Praxis auch, das ist schön gesagt und klingt philosophisch nett, aber die Realität ist brutal anders. Und ich sehe vor allen Dingen Eine Welt, die die Eltern nicht in dieser Haltung unterstützt, sondern die natürlich sehr viele Angebote macht, die sagt, wenn sie sich nur darum kümmern, dann, und dann sind wir wieder im Außen, und wenn sie Fürsorge tragen, dann können sie das verhindern. Und das ist eben nicht kein Weg, den du da beschreibst mit den Eltern, sondern der ist sehr, sehr stark in der externen Orientierung. Also nochmal die Frage, was ist das, was Eltern bei dir lernen, was ihnen ganz konkret, ich sag's mal auch so, auch wirklich etwas in die Hand gibt, wo sie merken, damit kann ich ein Stück weit diese immer wiederkehrenden Ängste, da könnte was Schlimmes passieren, auch rocken und ein Stück weit abwettern, um dann wieder in das Vertrauen zurückzukommen. Weil ich glaube, es ist essentiell, dass Eltern wirklich auch praktikable Wege und vielleicht Handwerkzeuge auch haben, die sie lernen müssen, mit diesen starken Emotionen umzugehen.
Also ich glaube, das Wirksamste ist wirklich die Dinge zu benennen. Und ich möchte das hier auch nochmal sagen, wenn wir von Vertrauen sprechen, das ist ja eine sehr persönliche Sache. Wer traut, vertraut in was und so. Und ich mache einfach die Erfahrung, selbst Menschen, die noch so ein recht gutes Vertrauen haben, wenn es um Kinder geht, wird es schwierig. Dann wird es schwierig, weil es nicht mehr um uns alleine geht, sondern weil wir Verantwortung haben. Und nicht nur die Eltern, auch alle Erwachsenen. Also da einfach schon mal, das ist schwierig und das ist heute schwieriger denn je. Ich erlebe das oft, dass es viel mehr Sauerstoff gibt schon und viel mehr überhaupt schauen, wie kann man es machen, wenn wir diesen Druck rausnehmen. Oder, weil Eltern sind unter so einem Druck, dass sie verantwortlich sind und alles gut machen müssen. Und dann sind sie noch, wenn sie wieder ein Kind erwarten und vielleicht naturgemäß etwas distanzierter sind emotional, sind sie noch in diesem Druck, dass sie jetzt sofort das Herz offen haben müssen und Bindung und so. Also ich nehm sehr viel Druck raus, indem ich die Dinge benenne. Sie sind einfach jetzt so, wie sie sind. Und nachher ganz konkret, also fragt die Mutter, wann kommt eine Angstwelle? Und dann sagt sie, immer am Tag, bevor ich zum Ultraschall gehe. Okay, dann müssen wir schauen, ob es sinnvoll ist, dass du jede Woche zum Ultraschall gehst. Was sieht man denn dort, was man nicht sowieso weiß? Oder dann sagt sie, ja, immer wenn ich im Internet was lese. Und dann sage ich, okay, jetzt mach dich bereit, jetzt mache ich eine Ankündigung. Ich verordne dir, dass du jetzt mal eine Woche lang ab 18 Uhr nicht mehr ins Internet, nicht mehr in soziale Medien. Und dann sagt sie sofort, das ist unmöglich. Okay, dann lass uns zusammen herausfinden, was wäre ein Maß, das geht. Und lass uns einfach schauen und ich überprüfe dann mit dir, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, hat es ein bisschen mehr Entspannung gegeben. Und dann sind Menschen, oder, also ich sehr gerne alles mit dem Körper, aber es gibt Menschen da kann ich vielleicht sagen, klopf dir auf die Oberschenkel, wenn es ganz heftig ist, oder steh auf und geh rum und nicht mehr. Und mit anderen kann man andere Übungen machen, die dann immer mehr, also das kennst du alles in deiner Arbeit, natürlich. Sehr individuell, sehr individuell. Und die stärkste Macht aus meiner Sicht hat den Druck rausnehmen. Also vielleicht das noch, also ich benenne das auch und sage, natürlich haben wir Angst. Natürlich haben wir Angst, weil wenn wir schauen, die Kinder werden, also kaum ein Kind wird unbeschadet, also unversehrt durchs Leben kommen, schon gar nicht, wie es heute ausschaut. Und nichtsdestotrotz, und gerade deshalb, wir müssen ihnen ja nachher auch lernen, wir müssen ihnen ja lernen, den Kindern, wie sie sich schützen können. Also das ist oft auch ein Ansatz, den ich nutze. Deshalb lasst uns trainieren während der Schwangerschaft, dass ihr einen Umgang mit der Angst findet, dass ihr das auch euren Kindern nachher weitergeben könnt.
Vielleicht nehmen wir das Thema nochmal in die Richtung Umgang mit Risiko. Also vielleicht risikofreudig zu werden. Also das ist ja heute genau bei dem Thema, wie du gesagt hast, auch werden ja viele Offerten gemacht. Wir kriegen viele Angebote, auch als junge Eltern. Wir zeigen euch, wie Risiko vermindert wird. Also wir zeigen euch, wie Traumatisierung verhindert werden. Wir zeigen euch, wie man die Geburt schadlos übersteht. Wir zeigen euch, wie man Trennung vermeidet. Wir zeigen euch, wie man Schreien besser begleitet. Also es gibt alles sozusagen so eine Art umfassender universeller Traumaprävention, die ja im Prinzip auch ein Versprechen ist, wir kommen da ohne Schaden durch. Und das ist ja quasi auch die Option der Eltern heute, also ihr Auftrag, Sorg dafür, dass dein Kind möglichst emotional und körperlich unversehrt dadurch kommt. Was ich aber beobachte, ist natürlich als Schattenseite dieser vielleicht auch gut gemeinten Ratschläge und Vorschläge eine fast universelle Haltung unter Eltern, jedes Risiko in irgendeiner Weise auszuschalten. Also im Prinzip die Option eines möglichen Unfalls beim Spiel, sage ich zum Beispiel, ist da. Wenn ich ruppig spiele, also ich denke an meine eigene Kindheit, dann waren auch mal kleine Blessuren und auch Cuts und kleine Verletzungen waren die Folge, aber es war auch ein Lernprozess. Nimm mal den nächsten Baum nicht, der 15 Meter hoch ist, sondern vielleicht nur der 5 Meter hoch ist und guck mal besser hin. Also darf ein Kind zum Beispiel nicht mehr alleine auf Bäume klettern, weil potenziell könnte ja auch ein Kind runterfallen. Stellen wir Warnschilder an Wälder, die sagen, hier könnte man, hier ist eine Gefahr der Verunfallung sozusagen. Wir kommen in so absurde Räume rein, wo wir eigentlich diesen Raum der Unverfügbarkeit nicht mehr zulassen, wie Hartmut Röser das auch so schön beschreibt. Wir nicht mehr sagen, okay, es liegt nicht in meiner Hand. Wir können, ein Kind, das autonom ist, wird Dinge tun, auch später nachdem es auf der Welt ist, wo wir im Prinzip ganz oft nicht dabei sind und Dinge immer geschehen können. Frage, die ich jetzt so ein bisschen an dich stellen möchte, ist, was glaubst du, wie wichtig ist es, dieses Thema des Risikoumgangs mit den Eltern zu diskutieren und sie darauf vorzubereiten? Weil das, was du jetzt in deiner Arbeit erlebst, ist ja im Prinzip da, wo man sagen könnte, na, siehst du, da haben wir nicht aufgepasst, da ist was ganz Schlimmes passiert als Folge. Und jetzt haben die Eltern die Aufgabe, sich davon zu erholen. Aber im generellen Sinne ist es ja, was jede Mutter, jeden Vater umtreibt. Also wie können wir die präparieren auf diese ganz, ganz knifflige Frage?
Also über das Wort Risiko müssen wir auf jeden Fall heute, ich spreche immer davon, ne? Risiko ist nichts. Risiko sind irgendwelche Gespenster, die uns ganz irr machen. Es gibt echte Gefahren, es gibt Tatsachen. Und der Tod, es ist nicht ein Risiko, dass wir sterben werden, es ist eine Tatsache, das wird passieren. Schmerz, schmerzhafte Erfahrungen, das ist eine Tatsache. Also es ist eine... Es ist sehr lebensfremd zu meinen, dass Menschen unversehrt durchs Leben kommen und dass das überhaupt anstrebenswert ist. Also natürlich müssen wir Erfahrungen machen mit Schmerz. Natürlich, ja, das geht gar nicht anders. Also ich streiche das Wort Risiko. Ich brauche das nicht mehr oder ich brauche es nur, um zu erklären, es gibt echte Gefahren. Natürlich. Und deshalb nochmal, ja, ein Ki Kinder sterben, das passiert auf dem Planeten. Ja, Kinder sterben, weil sie unter ein Auto kommen, weil sie durch Gewalt, weil sie krank sind. Manchmal sterben sie im Mutterleib, ohne dass wir einen für uns menschlich erklärbaren Grund haben. Das ist eine Tatsache, das ist kein Risiko. Und das ist ein großer Unterschied. Also ich brauche oft das Wort Risikogespenster, weil die uns so irr machen. Und dann kommen wir auf einen ganz anderen Boden. Wie gehen wir damit um, dass Dinge geschehen werden? Also, es ist unmöglich, als Eltern ein Leben ohne Schmerz zu leben. Es ist sehr schmerzhaft, was man mit Kindern erlebt. Es ist oft sehr heftig zu sehen, dass Kinder Schmerzhaftes erleben. Es geht nicht ohne. Also wegkommen von diesem, das ist ja alles verdreht und du hast vorhin gesagt, quasi traumatherapeutisch, all diese Vorbereitungen und so. Aus meiner Sicht ist das eher ein Boden schaffen, wo Trauma viel schneller passiert. Also, wenn wir keine Akzeptanz mehr haben von dem, wo wir nicht Einfluss haben, dann erleben wir uns die ganze Zeit dem Leben ausgeliefert. Und da passiert Traumatisierung.
Das ist jetzt ein spannender Punkt, von der Seite mal reinzugucken, ne? Weil wir gucken ja ganz viel von der anderen Seite, da ist was Schlimmes passiert und wir integrieren diese Dinge. Du betonst es ja auch, wir schauen auf den Raum der Tatsache. Es gibt, das Leben ist nicht immer nur gut zu uns, könnte man sagen. Das Leben wird dir Erfahrungen bereitstellen, jedem Menschen, die in irgendeiner Weise verarbeitet, verdaut, gemacht werden müssen und die uns dann im besten Fall in unserer Resilienz stärken. Aber wir müssen vielleicht doch noch mal ein bisschen über Risiko reden, weil jede Mutter, die jetzt vielleicht heute zuhört, die wird sagen, na ja, aber wenn ich mein Kind auf den Wickeltisch lege und ich lege es dahin und es ist 4 Monate alt und ich gehe mal eben aus dem Raum und will noch mal was holen, dann ist das doch fahrlässig, weil ich gebe einen Risikopreis, weil dieses Kind weiß noch nicht, dass es da 2 Meter oder 1,5 Meter runter geht am Wickeltisch und das Kind rollt runter. Ich glaube, da sind wir uns einig, das wären wir, wollten wir vermeiden. Also das wäre, glaube ich, tatsächlich eine Zulassen von Risiko einer Gefahr, wo dem Kind auch Schaden zugefügt werden könnte, das wollen wir vermeiden. Da sind wir, glaube ich, wahrscheinlich beieinander. Aber das ist ja jetzt ein schmaler Grat. Da würde sagen wir, das ist doch richtig. Wir nehmen das Kind auf den Arm, wir lassen es nicht auf dem Wickeltisch liegen, damit es nicht runterfällt. Wenn es an einem Abgrund ist, wird es schon schwieriger. Wir lassen ein Kind in einer Situation klettern, auf Stühlen oder irgendwelchen größeren Kissenbergen. Da zum Beispiel kann man sagen, ja klar, es ist jetzt schon 1,5 Meter hoch und ziemlich wackelig und das Kind ist 15 Monate, läuft noch gar nicht so lange und das könnte jeden Moment rückwärts fallen. Also da würden wir vielleicht sagen, da muss das Kind mal die Erfahrung machen. Also wir sehen,
Ja.
und dieses Risikobegriff ist ein sehr dehnbares Geschehen und da glaube erlebe ich auch die Eltern so, aber es ist kein Faktum. Das ist, glaube ich, das eine ist ein Gespenst. Das ist sowas wie vielleicht die Verheißung, wir könnten Schaden ausmerzen, wir könnten sozusagen immer behüten. Das andere ist aber, es gibt ja noch den elterlichen Fürsorgeteil, wo wir vielleicht auch aufpassen, dass bestimmte schwere Dinge nicht passieren. Wie siehst du das Spannungsfeld?
Ja. Also ich mache einfach mal so die Idee, dass wir alle, die jetzt uns auch zuhören, dann die Idee, dass wir das Wort Risiko mit echter Gefahr ersetzen. Und wenn du das Beispiel nimmst, ein Säugling auf dem Wickeltisch, das ist kein Risiko, das ist echt gefährlich, wenn das Kind da runterfällt. Also ist ja die Frage, und damit sind die Eltern die ganze Zeit beschäftigt, wo und wie muss und kann ich mein Kind schützen vor den echten Gefahren, wo wir menschlich wirklich was machen können? Also das Kind auf den Arm nehmen und mitnehmen, oder wenn das nicht geht, das Kind auf den Boden legen, da ist es nicht gefährlich, da wird es vielleicht weinen, weil es alleine ist, aber es fällt nicht runter, es kann sich nicht verletzen. Das ist das Kind schützen, ganz konkret in dem Fall. Und das Beispiel, was du erzählt hast, Abgrund und so, ja, natürlich, wir müssen immer wieder entsprechend der Fähigkeiten des Kindes schauen, wo müssen wir ihm Chance geben, eine Erfahrung zu machen und wo müssen wir es davor bewahren, dass es großen Schaden erleidet. Also das ist der Unterschied. Aber wenn wir das Wort Risiko streichen und echte Gefahren mitnehmen, dann können wir auch viel besser schauen, wo habe ich überhaupt die Möglichkeit, mein Kind zu schützen und wo nicht. Das ist ein sehr großer Unterschied. Und es gibt Entlastung für die Eltern und es zieht sie natürlich zur Verantwortung. Also wo muss ich sorgfältig sein? Wo muss ich mit Vernunft auch an die Dinge herangehen. Aber wenn dieses alles vermeiden wollen, Risiko vermeiden wollen, ist ja eine Paralysierung. Da kann man ja gar nicht mehr wirklich einschätzen, was muss ich da jetzt tun. Also ich unterscheide das so und ich entlarve eigentlich diese Risikoparalysierung, wenn ich so konkret die Dinge benenne.
Ja, das gefällt mir sehr, wie du das jetzt so differenziert hast. Also, das ist eine tolle Art, das quasi wie auf den Boden zu holen, aus dem Kopf raus, so ein bisschen in die Erdung. Ja, vielleicht ist es ein ganz gutes Schlusswort gewesen. Also, ich denke, wir könnten den Bogen jetzt weiter spannen. Die Zeit ist leider wirklich schon fast vorbei. Ich fand das jetzt super spannend und ich merke, an diesem konkreten Thema werden so ganz, ganz existenzielle Dinge verhandelt, eben den Umgang mit unserer Endlichkeit, dass wir tatsächlich in diesem Raum der Unverfügbarkeit leben, wo eben nichts alles fest ist und wir ein bisschen so eine Art offenen Geist auch brauchen und ein offenes Herz, auch Dinge zuzulassen. Ein Stück wie auch Hingabe ans Leben, will ich das mal nennen. Und wenn du dir was wünschen dürftest, auch aus den Erfahrungen, du bist jetzt, glaube ich, schon fast 30 Jahre in diesem Arbeitsfeld unterwegs und ich beobachte dich über all die Zeit immer, du bist dem so treu geblieben und da geht es dir, glaube ich, ganz ähnlich wie in meiner Arbeit auch danach mit den Kindern und Eltern. Ich weiß ja, wie faszinierend dieses Themenfeld ist und wie vielschichtig. Aber was ist deine Quintessenz und was würdest du den Eltern der Zukunft heute so gönnen und auf den Weg geben, so aus deiner Erfahrung? Was glaubst du, was ist so dann eine Hoffnung, ein Wunsch, den du vielleicht am Schluss formulieren darfst?
Also ich wünsche mir, dass wir im Bereich als Fachpersonen und die Eltern, dass wir authentischer werden. Und das ist ein Modewort. Aber ich meine es ganz ehrlich, zu sagen, wir wissen so vieles nicht. Wir wissen so vieles nicht. Und dass wir aufhören, dem mit Konzepten und Ideen und so zu begegnen. Dass wir ganz wieder auf den Boden kommen, wir wissen es nicht. Und wie können wir von da aus die Dinge vernünftig und sorgfältig angehen und das Leben leben. Das ist mein Wunsch in die Gegenwart und in die Zukunft.
Ja, vielen Dank, Franziska. Danke für dieses tolle Gespräch und ich wünsche dir auch für die weitere Zukunft alles Gute für deine Arbeit. Ich finde die unglaublich wichtig. Du bist so am Anfang dieser ganzen Prozesse und ich weiß deinen Geist und deine Haltung auch sehr zu schätzen. Hoffe, dass du noch viele Jahre damit weitermachst und viele Eltern wirklich auch beglückst. Und ich glaube, das tust du. Und ja, in diesem Sinne, also wer deine Arbeit noch ein bisschen kennenlernen mag, da gibt es, glaube ich, eine Homepage, wo man gucken kann. Vielleicht magst du dir mal sagen, wo man sich weiter informieren kann.
Ja, das ist franziskamaurer.ch. Einfach mein
Okay.
Name. Ja,
Da
sehr
gibt
gerne.
es
Genau.
alles, Texte, Videos, Bücher, du hast geschrieben und du machst auch viele Weiterbildungen. Wir werden auch zusammen einen Online-Workshop hier am ZEP organisieren mit dir. Schaut bitte auf unsere Homepage www.zeppbremen.de oder schreibt euch in den Newsletter dort ein. Dort bekommt ihr dann recht bald die Nachricht, wann das stattfindet. Also sind wir noch in der Planung. Ja, in diesem Sinne, danke und dir eine gute Zeit und nochmal vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Bis dahin, mach's gut
Ich
und bis
danke dir, Thomas. Herzlichen Dank.
dann.